habe entschieden, ich predige von hier, dann müssen Sie den Kopf nicht so nach oben recken. Ja, es wurde schon angedeutet, wir haben einen Predigtext, der hat was zu tun mit jenem Wochenspruch. Ich bin gekommen zu suchen. Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis und sprach, so beginnt die Einleitung von Lukas 15 ab Vers 3. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Steppe zurücklässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern, voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Suchen, verlieren und finden. Und jeder von uns könnte jetzt seinem Nachbarn oder der Nachbarin von eigenen Erfahrungen erzählen. Viel zu oft passiert uns das, mir zum Beispiel in meinem Büro, wenn ich wieder mal was verschusselt habe. Das Suchen, das gehört zu den zermürbendsten und ineffektivsten Formen der Arbeit. Meistens sind wir dann auch ziemlich genervt, weil uns schon wieder was verloren gegangen ist, aber manchmal sind wir auch richtiggehend verzweifelt. Unser Gleichnis knüpft an eine echte Alltagserfahrung an, ein davongelaufenes Schaf. Das ist eigentlich eine ziemlich banale und triviale Sache, zumindest unter Schäfern, beziehungsweise unter Menschen zur Zeit von Jesus. Das Schaf fehlt. Und der Hirte ärgert sich, weil er noch keinen Feierabend hat, sondern nach dem blöden Schaf suchen muss. Und das ist ja eigentlich ziemlich banale Hintergrund, den Jesus aufgreift. Er knüpft mit seinem Gleichnis an einer so alltäglichen Erfahrung an, damit wir eine neue Erfahrung machen können, nämlich eine Erfahrung mit Gott. Wenn Jesus uns Gleichnisse erzählt, will er uns etwas von Gott erzählen. So ist das bei den Gleichnissen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, Jesus will von Gott reden und er spricht zunächst über uns. In unserer Geschichte wird Gott explizit gar nicht erwähnt. Gott muss entdeckt werden in ihr. So als wollte Jesus damit an einer anderen Grunderfahrung anknüpfen. Das ist nämlich immer so mit Gott. Er muss erst entdeckt werden in unserer Welt. Nicht, dass er verloren gehen könnte wie das verlorene Schaf oder der verlorene Groschen oder der verlorene Sohn. Alle drei Gleichnisse stehen direkt hintereinander im Lukas-Evangelium. Nein, Gott selbst geht nicht verloren. Dinge gehen verloren, Menschen gehen verloren, die Welt geht verloren, wie wir es an Weihnachten zuletzt gesungen haben. O du fröhliche, Welt ging verloren. So jedenfalls erfahren wir das. Aber Gott geht nicht verloren. Im Gegenteil, er geht dem Verlorenen nach, macht sich auf die Suche. Und das Spannende ist bei diesem Gleichnis, indem sich Gott auf die Suche macht, lässt er sich von uns entdecken. Er lässt sich von uns finden. Zum Beispiel in diesem Gleichnis, das eigentlich von Gott handelt, aber über ihn schweigt und stattdessen von uns Menschen erzählt. Und so ist es auch gedacht. Wer ein Gleichnis liest, soll auch über sich selbst zunächst nachdenken und dann aber Gott entdecken. Gewissermaßen sich selbst und Gott plötzlich miteinander verschränkt entdecken. Was für ein Abenteuer, was für ein Geheimnis steckt darin. Machen wir es also so, denken wir zunächst über uns selbst nach, als Suchende, auch als Verlorene und vor allem als Gefundene. Und damit haben Sie auch schon die Gliederung meiner Predigt. Die Erfahrung des Suchens. Der geniale Maler Picasso hinterließ den berühmten Satz, ich suche nicht, ich finde. Und er hat damit selbstbewusst den Unterschied markiert zwischen den wirklich Großen unter den Künstlern und den vielen anderen, die da nie herankommen. Ich durfte in den Pfingstferien zusammen mit meiner Frau ein paar Tage in Florenz verbringen und stand dort vor einer der beeindruckendsten Skulpturen der Welt. Sie wissen wahrscheinlich sofort, wen ich meine, den David von Michelangelo. Über Michelangelo, jenen Künstler der Renaissance, sagt man, dass er seine Kunstwerke nicht aus dem Marmorstein herausgehauen hat, sondern dass er sie aus dem Stein befreit hat, weil er sie vorher schon drin gesehen hat. Ich suche nicht, ich finde. Picasso hat das auf den Punkt gebracht, was es heißt, wirklich schöpferisch zu sein und was uns Normalsterblichen von den schöpferischen Menschen unterscheidet. Wir müssen suchen, oft lange und mühsam. Trial and error nennt man das, ein Versuch nach dem anderen und ein Irrtum nach dem anderen. Ehe wir das finden, was das Leben wirklich ausmacht. Die richtige Arbeit zum Beispiel. Wie viele Jugendliche, junge Erwachsene verzweifeln geradezu daran bei dieser Suche nach dem Richtigen. Nach dem, was zu ihnen passt, aber was gleichzeitig auch gebraucht wird, wo sie dann auch unterkommen können mit einem Arbeitsplatz, einem Ausbildungsplatz. Und so viele junge Erwachsene erlebe ich gerade als Suchende, die noch nicht ihren Weg gefunden haben und deshalb erstmal sich buchstäblich auf die Suche machen wollen in Form einer Wanderschaft, einer Reise und die ihnen jetzt verwehrt wurde in dem letzten Jahr. Und sodass die Suchbewegung umso verzweifelter wirkt. Andere suchen schlicht ihren Platz. Dort, wo sie hingehören, wo sie Heimat finden, wo sie Anerkennung, Einbindung in den Verbund von Menschen finden, die sie schätzen, die ihnen Rückhalt bieten. Den richtigen Partner, die richtige Familie. Und was ist mit jenen, die längst Verantwortung tragen, aber sich fragen, wie sie ihr gerecht werden können, weil auch sie noch suchen nach den weiterführenden Gedanken, die Probleme lösen. Wie viele rechtschaffende Wissenschaftler suchen ein Leben lang die Lösung für ihre Fragestellung, ohne sie jemals zu finden. Ganz zu schweigen von den rettenden Gedanken, die nicht nur wissenschaftliche Probleme lösen, sondern uns alle aus einer ziemlich verfahrenen Situation herausführen können. Die Pandemie ist ja nur ein Beispiel. Ich denke auch an die Ungewissheit, wie es denn weitergeht mit jenem immer noch so notwendigen Austarieren von Umweltschutz, Klimaschutz und dem Schutz unserer wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Wir sind doch alle noch auf der Suche und mir ist jeder unheimlich, der hier aktuell mit zu schnellen und zu einfachen Antworten daherkommt. Ja, ich mache mir große Sorgen, wo das hinführt, wenn sich womöglich die Vereinfacher dabei durchsetzen werden, die mit den großen Versprechungen, die so gut klingen, aber kaum bezahlbar sind, Punkte machen. Mir sind die lieber, die zugeben können, wie sehr sie selbst auch noch auf der Suche sind. Und doch träumen wir alle davon, irgendwann mal sagen zu können wie Picasso: Ich suche nicht, ich finde. Wer so reden kann, ist durch und durch ein schöpferischer Mensch. Er ähnelt dem Schöpfer. Und es ist wohl kein Zufall, dass wir den Titel eines schöpferischen Menschen nur großen Künstlern verleihen. Gott allein muss nicht suchen. Er findet. Er setzt und muss nicht lang abwägen. Er kann zu Recht vollendete Tatsachen schaffen. Die Bibel redet so von Gott als dem Schöpfer. Er muss die Gedanken, die er verwirklichen möchte, nicht erst suchen. Sie sind einfach da. In den Sprüchen Salomos ist von der schöpferischen Weisheit die Rede, die geradezu um Gott herumtanzt, heißt es dort, ihn umspielt. Fast möchte man meinen, alles, was Gott tut und entscheidet, hätte die Leichtigkeit eines Spiels. So souverän ist Gott doch, oder? Ja, wenn es uns nicht gäbe, die menschlichen Spielverderber, und uns, die wir die von Gott gesetzten Regeln seines eigentlichen so wunderbaren Spiels wieder und wieder verletzen, so wie ein Spielverderber alles kaputt machen kann und damit die spielerische Leichtigkeit des Lebens zerstören. Ja, für mich gehört das zu den aufregendsten Botschaften der Bibel, dass der allmächtige Schöpfer, der doch in seiner großen Weisheit auf nichts und niemandem angewiesen ist, dass dieser Schöpfer sich zum leidenschaftlichen Sucher entwickelt. Und sei es nur um eines einzigen Menschen willen, der ihm verloren zu gehen droht. Das ist doch die Botschaft unseres Gleichnisses. Und wir denken von Gott nicht zu gering, wenn wir ihn mit einem Mann vergleichen, der alles um sich herum vergisst, der die übrigen 99 wohlbehüteten Schafe zurücklässt, um nach dem Verlorenen zu suchen. Das ist das zweite Stichwort nach dem Suchen, das Verlorensein. Dass man verloren ist, merkt man manchmal erst daran, wenn man von irgendjemandem gesucht wird. Manche erfahren den Glauben genau so, dass sie manchmal erst im Rückblick entdecken, wie weit sie weg waren von Gott, als sie merken, dass Gott sie anstupft und sagt, du, ich habe dich gefunden. Aber wie sehr und wie schlimm man verloren ist, merkt man erst recht dann, wenn man von niemandem mehr gesucht wird. Wenn man sich selbst überlassen ist und das Leben nur noch abläuft, keine echte Bedeutung mehr hat, dann kann das zur Hölle auf Erden werden. Verloren nennt man in der Sprache der Bibel die Schuldigen. Diejenigen, die an den göttlichen Lebensregeln schuldig geworden sind, jetzt sozusagen zu Spielverderbern wurden, wie ich es schon angedeutet habe, damit die Leichtigkeit und die Schönheit des Spiels verletzt haben, das Gott als Schöpfer eingesetzt hat. Aber zu ihnen gesellen sich dann leider oft auch noch die Moralisten, die vermeintlich sehr genau wissen, was gut und was böse ist und vor allem wer gut und wer böse ist. Und oft merken diese Moralisten gar nicht, wie sehr sie sich mit diesen Festlegungen in die Spielverderber einreihen, die alles kaputt machen. Besonders dann, wenn sie andere verloren geben, sie gedanklich in die Hölle stoßen. Und es gibt ein Verlorensein, das noch schlimmer ist, wenn Menschen die Erfahrung einer kaum überwindbaren Ohnmacht empfinden. Eine Erfahrung des Ausgeliefertseins. Und dann wird man nicht von anderen verloren gegeben, sondern gibt sich selbst verloren. Und ich behaupte, jeder Pfarrer, der schon ein paar Jahre im Dienst ist, hat das schon einmal miterleben müssen. Menschen, die sich selbst verloren gegeben haben, die ihr Leben selbst weggeworfen haben und die man dann beerdigen muss. Sich verloren fühlen, verloren gegeben werden, sich selbst verloren geben. Wir kennen solche Situationen und auch solche Menschen und stehen ratlos davor. Aber eines weiß ich ganz sicher, Gott findet sich damit nicht ab. Er geht dem Verlorenen nach. So müssen wir das lesen, das Gleichnis von Jesus. Und er widerspricht damit der Meinung, dass Gott auch nur einen einzigen Menschen verloren gibt und sei es der hoffnungsloseste Fall. So wie er doch Paulus, der zu den härtesten Gegnern Jesu, der Christen gehörte, von Gott gefunden wurde, von Jesus angesprochen wurde und zurückgeholt wurde. Und Paulus staunt darüber in vielen Briefen und wir haben es vorhin auch in der Schriftlesung gehört. Gott geht dem Verlorenen nach, so wie der Mann im Gleichnis, der Besitzer der 100 Schafe. Er wird es abends beim Zählen bemerkt haben, dass ihm eines seiner Tiere fehlt. Und jetzt zählt nur noch dieses eine. Und er wendet seine ganze Aufmerksamkeit diesem einen zu. Die ganze Sorge des Hirten steigt ihm nach, läuft nochmal die Wege ab, die er am Tag mit seiner Herde zurückgelegt hat. Er sucht auch abseits der Wege. Er zerkratzt sich die Beine im Gestrüpp, drückt sich vielleicht zwischen Felsen hindurch, weil das Schaf klein genug war, diesen Weg zu nehmen. Und immer wieder hält der Hirte inne und lauscht, ob es nicht irgendwo blökt oder wimmert. Und dann endlich hört und sieht er sein Tier. Ganz behutsam geht er auf es zu, um es nicht zu erschrecken. Und dann hat er es wieder, das verlorene Schaf, gräbt seine Hände in das Fell und spürt den lebendigen, zitternden Körper. Endlich gefunden. Und in diesem Moment denkt er nicht an seine 99 wohlbehüteten Schafe. Er sieht nur dieses eine, das er jetzt gefunden und damit gerettet hat. Was ist die Welt gegen eine einzige zitternde Kreatur? Hat vor etwa 50 Jahren ein großer Theologe zu unserer Geschichte geschrieben. Eine zitternde Kreatur, die sich warum auch immer und wohin auch immer hoffnungslos verlaufen hat und jetzt tief verstört dasteht, keinen Schritt mehr vor und zurück gehen kann. Und deshalb nimmt der Schäfer das Tier behutsam, aber auch entschlossen auf seine Schultern und trägt es nach Hause mit einem Strahlen im Gesicht. Gefunden. Das dritte. Gefunden werden ist ein Ereignis, das andere außen herum vielleicht gar nicht mitbekommen, aber für den Betroffenen alles verändert. Gefunden werden, das ist das Gegenteil von jener Bedeutungslosigkeit, die zur Hölle werden kann, wie ich es vorhin angedeutet habe. Gefunden zu werden ist das Gegenteil von einem Leben auch ohne Sinn, in dem nichts mehr passiert. Jetzt ist der Moment da. Ich wurde gefunden. Beides gehört zusammen, das Finden und das Gefundenwerden. Das löst nicht nur bei uns auf Erden, sondern auch im Himmel eine riesige Freude aus. Auch das ist eine Kernbotschaft. Jesus möchte uns mit seinem Gleichnis offensichtlich daran gewöhnen, dass wir so auch über Gott denken. Der himmlische Vater kann sich freuen wie ein Kind. Wann haben Sie das letzte Mal ein Kind beobachtet, das angestrengt nach etwas gesucht hat und dann mit strahlendem Gesicht auf einen zuläuft und es hochhält: Ich hab's gefunden. Vielleicht an Ostern. Ich komme zum Schluss. Wie kann das sein, dass Gott so ist und sich uns so durch Jesus und sein Gleichnis vorstellt? Wie kann Gott so sein, der doch in Wahrheit der Einzige ist, der zu Recht von sich sagen kann: Ich suche nicht, ich finde. Ich muss mich nicht bewegen, ich bin immer schon angekommen. Wie kann es sein, dass dieser Schöpfer zu einem leidenschaftlichen Sucher wird, der nicht Ruhe gibt, bis er sie findet, die Verlorenen, die Frommen und die Gottlosen, die Gerechten und auch die Selbstgerechten? Die verloren Gegangenen und auch die, die andere verloren geben. Ja, sogar die, die sich selbst verloren geben. Warum nur ist für Gott kein einziger von ihnen jemand, den man zurücklassen und vernachlässigen kann? Warum hat Gott jenes so wunderbare Spiel, das doch unsere Welt sein könnte, vertauscht gegen ein gefährliches Abenteuer, in dem er sich auf den Weg machte, uns Menschen zu suchen? Warum nur? Ich könnte jetzt einige schwergewichtige theologische Begriffe anführen, von Gottes Gnade sprechen, wie wir gerade gesungen haben. Gottes Gerechtigkeit, die nicht fordert, sondern gerecht macht, so wie Luther es entdeckt hat. Aber vielleicht ist die beste Antwort auf die Frage nach dem großen Warum von Gottes Suchbewegung ein einfaches Kinderlied. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Und dann heißt es weiter, als hätte der Dichter jenes Gleichnis im Kopf gehabt. Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Dass ihm auch nicht eines fehlet, nicht eines. Und das Kinderlied endet dann mit dem Satz, dieser Gott, der die Sterne gezählt hat, er kennt auch dich und hat dich lieb. Mehr muss nicht gesagt werden. Amen.